Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. So geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berg. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist dein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: Du sollst zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Das ist eine interessante Geschichte, oder? Vielleicht kennst du sie ja auch aus der Kinderstunde. So, das ist so ein Klassiker. Mose, dieser brennende Busch, gibt es auch wunderschöne Bilder in allen möglichen Kinderbibeln dazu. Und diese Geschichte hat aber ja eine Vorgeschichte. Die ist ja nicht aus der leeren Luft raus entstanden. Es ist so ein Bergmoment im Leben. So dieser Moment, den jemand mit Gott hat. Und heute ist tatsächlich der letzte Sonntag, der letzte Weihnachtssonntag. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr nach Epiphanias. Also nach der Erscheinung Gottes. Da geht so ein Bergmoment zu Ende. Gott ist gekommen, wir haben ihn gesehen. Wir kommen vor ihn. Es ist Sonntagmorgen, wir beten ihn zusammen an, Lobpreis. Wir erwarten Großes von ihm, wir erleben ihn. Aber dann geht es auch irgendwie wieder zurück in den Alltag. Und das ist bei Mose ist es genau so ein Moment. Der hat so einen Bergmoment. Ich hatte heute Morgen auch so einen Bergmoment. Ich bin hier reingekommen, die Sonne hat geschienen. Und denkst du so: Wow, die Band übt schon, sie spielt Majesty. Ich habe mich heute Morgen tierisch gefreut. Majesty ist so ein altes, kennt ihr das? Ja. Ihr hört es nachher auch noch, gell? Insofern, spätestens nachher lernt ihr es auf jeden Fall kennen. Es war für mich aus meiner Teenie-Zeit war das ein Anbetungslied, das ich rauf und runter gehört habe. Und es war für mich der Inbegriff von Anbetung, dieses Majestät, vor meinen Gott zu kommen, ihn Herr zu nennen. Das sind diese Bergmomente. Und dann geht es aber auch irgendwie wieder runter von diesem Berg. Notwendigerweise, wir können nicht auf dem Berg bleiben. Wie ist Mose da überhaupt hingekommen? Ich habe die Predigt, ich habe ein paar Konzepttitel gehabt. Der letzte, der jetzt bei mir gerade drüber steht, ist Mose reicht's. Ein bisschen wie Ralf reicht's. Mose reicht's, so wutbürgermäßig. Dass er da gelandet ist, dazu hat auch eine Reihe nicht ganz optimaler Entscheidungen geführt, würde ich sagen. Da ist er aufgewachsen, geborener Hebräer, dann aber adoptiert am ägyptischen Königshaus, dort aufgewachsen. Irgendwo steht er zwischen den Völkern und den Machtblöcken, zwischen den Nationen. Und dann sieht er die Lasten der Israeliten in der Knechtschaft und das läuft über Jahre. Und ich kann mir vorstellen, wenn sowas über Jahre läuft, da braut sich so ein Cocktail in einem zusammen, aus Wut, aus Verzweiflung, aus Hilflosigkeit. Da läuft was in die falsche Richtung und er kann es nicht ändern. So, und dann sieht er, wie ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlägt. Und dann wählt er vielleicht nicht gerade die klügste, aber ich finde eine sehr nachvollziehbare Form des Aufstandes, indem er dem einfach mal kurz auf den Kopf haut. Und er verscharrt die Leiche. Das ist kein Totschlag, das ist sehr kühl und berechnend. Einmal umgeschaut, geguckt, ob keiner zuschaut, draufgehauen, verscharrt. Das ist Mord. Und dann zu allem Überfluss wurde er dann auch noch beobachtet von den Seinen. Und die sagen nicht, super hast du es gemacht. Die sagen auch, hey, das geht nicht. Es geht ja auch nicht. Und er muss fliehen. Er flieht vom ägyptischen Königshof. Mitten aus dieser Situation raus, wo er irgendwo als zwischen den Fronten hängt, flieht er ins Land Midian, ausgerechnet ins Land Midian. Das ist damals der Erzfeind der Ägypter. Also schon wieder wechselt er die Seiten wo ganz anders hin. Und er ist in der Konsequenz ein Niemand. Also wir haben einen, der gewechselt hat vom Sklave an den ägyptischen Königshof, zurück zum Sklave, sich mit denen sozialisiert hat, solidarisiert hat und jetzt ist er ein Flüchtling. Irgendwo sitzt er erfolgreich wirklich zwischen allen Stühlen. In die Steppe Midians und da beschützt er die junge Zippora vor den Nachstellungen fremder junger Männer. So, das ist ganz nett beschrieben, aber ich kann mir vorstellen, das war keine schöne Szene. Und da schreitet er wieder mutig ein. So, und die Folge ist, er ist unglaublich erfolgreich, er darf die junge Zippora heiraten, herzlichen Glückwunsch. Richtig cool. Und dann darf er die Schafe seines Schwiegervaters zur Belohnung hüten. So, so hat er sich das wahrscheinlich nicht vorgestellt. Das reicht zum Überleben, exakt. Zum Überleben. Aber es ist vermutlich jetzt nicht gerade das, was er sich für sein Leben vorgestellt hatte. Also weiß ich nicht, vielleicht war das auch schon immer sein großer Traum und er war eine dumme Weise am ägyptischen Königshof gelandet, das weiß ich nicht. Aber ich nehme an, mit der Sozialisierung, die er dort mitgenommen hat, war das nicht gerade sein erklärtes Lebensziel. Und vielleicht auch nicht gerade sein sinnvollster Auftrag. Also er ist so richtig irgendwo auf die lange Wartebank geraten in seinem Leben oder aufs Abstellgleis. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also ganz offensichtlich hat er ja einen moralischen Kompass und zwar einen ziemlich ausgeprägten. Er ist so ein Kerl, der Unrecht nicht abkann. Weder, dass der jungen Zippora was passiert, noch, dass irgendwie kann er das ertragen, was seinem Volk passiert. Er ist nicht einer, der sagt, naja gut, mir geht's ja gut. Passt dann schon. Er ist auch kein Zauderer, er ist ein Macher. Und doch ist er jetzt am Ende in einem Mindestlohnjob gelandet und er ist abhängig von der Gunst eines Größeren, in diesem Fall sein Schwiegervater. Bestimmt nicht gerade förderlich für sein Selbstbewusstsein und auch nicht für den Weg, den er eingeschlagen hat. Er weiß ja nicht, was der abends überlegt. Keine Ahnung. Ob er irgendwo seinen Frust ertränkt, ob er damit ganz zufrieden ist mit dem, was er jetzt hat. Ob er sich darin eingerichtet hat. Gerade so davongekommen, aber irgendwie gebrochen. Vielleicht auch verletzt von dem, was war. Er wollte es ja gut machen. Er hat es ja wirklich gut versucht mit einem brennenden Herzen, aber ja gut. War vielleicht nicht die klügste Entscheidung. Vielleicht hadert er auch mit dem, was er getan hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hadert er auch mit dem, was ihm daraufhin passiert ist. Aber die Zeichen stehen für ihn nicht gerade auf Freiheit, eher so auf Überleben. Und dann mitten in diese Gemengelage, in der er sich vermutlich auch schon eine ganze Weile eingerichtet hat, tritt Gott. Und Gott zeigt plötzlich buchstäblich und sehr wörtlich brennendes Interesse an Mose. Da ist dieser brennende Dornbusch, über den unglaublich viel spekuliert wird. Das ist dann wieder die Ebene, wo es aus der Kinderstunde rausgeht, wo dann wieder irgendwelche Leute sich fragen, wie könnte das funktioniert haben mit diesen Buschfeuern? Ja, da brennen immer wieder Büsche und so. Es steht da gar nicht. Da war ein Busch, der hat gebrannt und ist nicht verbrannt. Also nein, es geht nicht um die Frage, was jetzt genau da passiert ist, sondern es geht offensichtlich um ein Phänomen, das nicht zu erklären ist. So viel dazu. So, und Mose reagiert mit der einen von zwei Möglichkeiten. Die eine wäre Furcht, die andere ist Neugierde. Mose ist neugierig. Er will sehen. Und er sieht, das Feuer kommt woanders her. Ist übrigens ein guter Zugang zu Gott. Das sind auch die zwei Möglichkeiten, mit denen wir reagieren können, wenn wir Gott begegnen. Furcht. Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Oder Neugierde. Was ist das? Ich möchte das kennenlernen. Es ist nicht die blödeste Wahl, die Mose hier trifft. Definitiv nicht. Aber ein bisschen dreist natürlich, so vor Gott zu kommen. Gut, er weiß es ja nicht. Aber er marschiert dann da erstmal hin und dann sagt ihm Gott, zieh bitte deine Schuhe aus. Ist ein heiliger Ort hier. Gut, Mose macht das. Und er sieht. Und dann wird die Sache recht persönlich für ihn. Mose kommt mit Gott in Berührung. Gottes Begegnungen haben eigentlich immer genau diesen persönlichen Zug. Wir haben gestern mit unserem Pizzabäcker diskutiert. In der Mittagspause. Und auch da wurde in dem kurzen Gespräch genau das für mich sichtbar. Nämlich, dass Gottes Begegnungen diesen persönlichen Bezug brauchen. Es geht nicht um die Frage, ob jemand das für wahr hält oder nicht für wahr hält. Sondern es geht um das Erleben, um das Gott begegnen. Wenn wir einmal Gott begegnet sind, dann können wir dahinter nicht zurück. Wenn wir ihm nicht persönlich begegnet sind, dann können wir diese Gottesbegegnung nicht machen. Wir haben dieses Versprechen von Gott, dass er sagt, da wo du mich suchst, da werde ich mich finden lassen. Auf solche Versprechen würde ich mich stellen und ihn suchen. Aber es ist seine Sache, sich zu zeigen. Das wird auch hier an Mose sichtbar, an diesem brennenden Dornbusch. Der kann den brennenden Dornbusch nicht machen, der ist da. Gott entscheidet sich, Mose zu zeigen. Das ist das Unverfügbare am Glauben, warum wir nicht Menschen Glauben machen können. Es braucht am Ende immer Gott, der uns begegnet. Und das ist aber das, was hier passiert. Nichts Geringeres ist ja auch das, was wir suchen, wenn wir sonntags morgens im Lobpreis vor Gott kommen. Die Gottesbegegnung. Der Ort, wo er ist. Seine Gegenwart, seine Nähe, seine Weisung. Wie gesagt, es ist kein Zufall, es ist tatsächlich der Perikopentext, dieser Predigttext. Es ist der Text, der heute auch in der evangelischen Landeskirche gepredigt wird. Weil es eben eine Gottesbegegnung ist, einer dieser Momente, wo ein Mensch Gott begegnet, wo sich Gott finden lässt. Und dieser Mensch danach gesandt wird. Zurück in den Alltag, zurück in sein Leben, zurück mit dem, was Gott ihm mitgibt. Nicht, dass die Weihnachtsgeschichte je enden würde. Nicht, dass es je aufhören würde, dass Jesus Menschen begegnet. Aber Weihnachten, die Begegnung mit Gott, beschreibt nicht das Ende einer langen Geschichte, wo Gott einen Mensch gefunden hat, wo er dich oder mich gefunden hat. Und dann ist alles gut. Sondern es beschreibt einen Ausgangspunkt. Einen Punkt, von dem erst ein Leben an Gottes Seite anfängt. Und das wird hier sichtbar. Gottes Begegnungen sind immer ein Ausgangspunkt. Und dann stellt sich Gott ihm als einer vor, den er nicht kennt, aber der ihn schon kennt. Indem er im Prinzip sagt, Gott, Mose, du bist mir kein Unbekannter. Ich kenne deine ganze Sippe. Da war ich mit allen unterwegs. Ich weiß schon, du bist ein bisschen anders aufgewachsen. Du warst ja in Ägypten, kannst mich nicht so richtig kennen. Königshof und so. Vielleicht auch so gesehen eine andere religiöse Sozialisierung. Aber ich helfe dir auf die Sprünge. Ich war ein guter Kumpel von deinem Vater. Und von deinem Opa. Und von seinem Vater und von dessen Opa und so. Schau mal, ich bin kein Unbekannter. Auch das passiert immer wieder. Und es ist großartig, wenn das passieren darf, dass Gott durch Generationen geht. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber da, wo das passiert, ist es ein großer Segen, dass Kinder erfahren dürfen, dass der Gott, den sie entdecken, kein Unbekannter ist, sondern dass es der Gott ist, den auch ihre Eltern schon kennen. Und dann zeigt Gott in dieser Unterredung Mose, dass sie ein Gemeinsames haben. Und das finde ich spannend. Also Gott sagt nicht, ich habe für dich einen ganz anderen Auftrag. Jetzt warst du lange unterwegs, du hast eine Menge Zeug mitgenommen, Mose. Jetzt zeige ich dir mal, was lang geht. Du hast da ganz große Fehler in deinem Leben gemacht. Lass uns mal über diesen Ägypter reden. Da fangen wir jetzt mal an. Wäre ja sinnvoll, oder? Geht ja nicht sowas. Das macht Gott aber nicht. Kein Wort von diesem Ägypter. Weiß er es nicht? Muss er doch wissen. Ist es ihm egal? Kann doch auch nicht sein, oder? Vielleicht wird es zu einem späteren Zeitpunkt aufgearbeitet. Ich weiß es nicht. Ja? Irgendwo sind sie vielleicht mal voreinander gekommen und Gott hat ihm gesagt, Mose übrigens, was ich dir mal noch sagen wollte, du sollst nicht töten. Und Mose sagt dann, oh Mist, da war was. War mal keine gute Idee. Also es ist Gott offensichtlich nicht egal, ja? Aber zu diesem Zeitpunkt spricht Gott es nicht an. Und auch das ist eine Erfahrung, die wir machen. Dass Gott uns nicht im ersten Moment, wo wir mit ihm in Berührung kommen, erstmal alles um die Ohren haut, was er uns schon lange mal gesagt haben wollte. Sondern Gott holt ihn hier ab bei dem, was ihm eigentlich wirklich wichtig ist. Bei dem, was ihm auf der Leber brennt. Bei dem, was weh tut. Und er sagt ihm, guck mal, Mose, du hast Interesse an deinem Volk. Dir tut das weh, was da passiert. Deshalb hast du so reagiert. Will ich jetzt an dieser Stelle mal gar nicht weiter drauf eingehen. Tut er ja nicht. Aber ich, guck mal, ich habe auch brennendes Interesse an diesem Volk. Und ich habe Interesse daran, die Lage derer zu ändern, die hier gerade wirklich durchs Feuer gehen. Auch wenn das offensichtlich für Gott kein Kurzzeitprojekt ist. Die sind ja schon 200 Jahre, zumindest in Ägypten. Ich weiß, es gibt da ein paar verschiedene Zeitrechnungen. Andere Stellen belegen das auf 400 Jahre, aber wollen wir jetzt mal nicht näher nachrechnen, wie viel es jetzt wirklich war. Es ist auf jeden Fall länger, als Mose schon unterwegs ist. Also die sind schon wirklich lange in Ägypten zu diesem Zeitpunkt. Und die sind auch schon wirklich lange unterdrückt. Und klar ist auch, es war ja nicht alles schlecht. Das betonen die auch hinterher dann in der Wüste. War ja nicht alles schlecht. Gab ja auch immerhin feste Häuser und was zu essen, wenn wir uns dann fleißig genug hatten auspeitschen lassen. Aber die letzte Generation, die Generation Mose, die erlebt wirklich Leid und Not. Da ist es wirklich elend. Und dann zeigt Gott Interesse und er zeigt zunächst Interesse an Mose. Interesse im Wortsinn, jetzt mal auseinandergepflückt und mal so ein bisschen aufs Lateinische geguckt, heißt dazwischen sein. Also mittendrin sein. Mittendrin dabei sein. Nicht drüber schweben. Nicht von oben auf das Ganze runtergucken und sagen, oh, das ist aber schlimm. Oder da müsste echt mal jemand was machen. Sondern mitten reingehen. Mittendrin dabei sein. Es sich angehen zu lassen. Also nicht ein Gott, der sich abends die Gebete anhört und sagt, boah, das ist wirklich schlimm, was euch da gerade passiert. Da müsste echt mal einer was tun. Sondern Gott ist einer, den die Dinge angehen. Und Gott und Mose, die kommen sich hier nahe in ihrem gemeinsamen Hinsehen und in ihrem gemeinsamen sich berühren lassen. Und das ist das Erste, was ich uns heute mitgeben möchte. Ein gemeinsames Hinsehen und ein gemeinsames uns berühren lassen. Dass uns das berühren darf, was Gott berührt. Und wir wissen dürfen, dass Gott das berührt, was uns berührt. Es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, was dich schlaflos hält. Es ist ihm nicht egal, was dich umtreibt, wo du sagst, das kann doch nicht sein. Es ist ihm nicht egal, wo Ungerechtigkeit geschieht. Es ist ihm nicht egal, wo Menschen leiden. Gott hat Interesse. Und da legt er ja noch einen drauf, indem er sehr deutlich genau das sagt. Er sagt, ja, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe das Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren hier in einen Dornbusch, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weises Land, in dem Milch und Honig fließen. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Ach du Schande, da wohnt schon einer. Ja? Auch das ist nicht ganz problemfrei. Also Gott sagt nicht, wow, krass, das ist echt ein Problem. Jetzt löse ich einfach alle eure Probleme für euch. Das müsste ja dringend mal passieren. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, die ganz viele von Gott haben. So müsste Gott doch eigentlich sein. Wenn Gott wirklich wäre, dann müssten doch alle Probleme gelöst sein. Und Gott zeigt auch schon hier eindrücklich, dass er genau das nicht macht. Er sagt nicht, ich habe da noch, übrigens, es gibt da noch diesen Garten Eden, da darf eh gerade keiner rein, den mache ich für euch wieder auf. Wäre eine Option. Ich habe einfach noch einen zusätzlichen Kontinent für euch irgendwo aus der Tasche gezogen, den pflanze ich jetzt da irgendwo rein, neben Afrika, da habt ihr es nett. Macht er auch nicht. Sondern er sagt ihm, die Lösung, die hat was damit zu tun, dass sich Menschen aufmachen, dass sich Menschen berufen lassen, dass sich Menschen auf den Weg machen und das wird auch was mit Kampf zu tun haben. Und mit Schwierigkeiten und mit Kompromissen. Gelobtes Land heißt nicht, die Sonne scheint jeden Tag rein. Sondern das heißt immer noch, ihr seid Teil dieser Erde. Da sind immer noch Herausforderungen, die auf euch zukommen. Da sind immer noch Schwierigkeiten. Das wird hart. Aber wie nahe sind Gott und Mose in diesem Moment beieinander in dem, was sie antreibt? In dem, was sie angeht? Ein Mörder und Gott. Und was sie zusammenbringt, ist, dass sie nicht wegsehen. Exakt das. Dass sie hinsehen und sich berühren lassen. Und Gott offenbart sich hier mit einem ganz dynamischen Namen, der bei uns ganz statisch übersetzt wird. Ich bin, der ich bin, sagt Gott da. Das sollst du ihnen sagen. Wenn sie fragen, warum sollten wir mit dir mitkommen? Ist das eine gute Idee, Mose? Du hast doch neulich diesen Keller und so. Bist jetzt nicht so vertrauenserweckend. Hast du irgendeinen Gewehrsmann? Irgendeinen, der sagt, okay, diesmal wird es besser als letztes Mal, als du es versucht hast. Wer ist denn mit dir unterwegs? Was sagst du dann, Mose? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Die Übersetzung ist etwas schwierig, weil das Hebräische nicht so richtig Zeitformen kennt. Das ist das Problem an der Stelle. Und es wird immer übersetzt mit dem, was es im Griechischen heißt. Quasi, ja? Also, und die griechische Form, da haben wir ganz oft diesen Gottesnamen quasi ersetzt durch Ich bin. Das sehen wir auch bei Jesus, bei den Ich bin-Worten. Immer wenn Jesus Ich bin sagt, dann sagt er vermutlich auf Hebräisch den Gottesnamen. Aber an dieser Stelle, wir haben immer aus dem Griechischen raus die Übersetzung auch ins Hebräische hier reingetragen. Aber es könnte genauso gut, und das ist eigentlich auch die Übersetzung in der jüdischen Tradition, heißen, ich werde da sein. Ich bin dabei. Ich werde sein, der ich sein werde. Heißt im Prinzip, ich bin der, der mitgeht. Ich bin da, ist dieser Gott. Also nicht, ich bin der, der über der ganzen Szene schwebt. Ich bin der, ich bin unveränderlich. Ihr könnt mir nichts. Sondern ich bin dabei. Ich bin euer Gott, ich bin dabei. Ich bin da. Und das beobachten wir ja auch in der Bibel von Anfang an. So ist Gott. Da ist einer, der schafft die Welt und er verkrümelt sich nicht danach und sagt, ihr müsst das alles jetzt irgendwie hinkriegen, sondern er schafft sich den Mensch als Gegenüber. Der Mensch flieht, nicht Gott. Gott schafft sich den Mensch als Gegenüber und er verknüpft sich mit seiner Schöpfung. Schöpfer und Geschöpf aufs Engste verbunden. Das ist Gottes Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte. Du bist durch Gottes Wirklichkeit. Weil Gott ist, bist du, nicht andersrum. Und du bist, weil du Gott ein Gegenüber bist. Das ist eine völlig überzogene. Sowas könnten wir nie sagen. Du bist nach Gottes Angesicht geschaffen. Du bist nach seinem Bild geschaffen. Sowas könnten wir ja von menschlicher Seite aus nie sagen. Es geht nur, weil Gott es sagt. Er sagt, ich habe mir ein Gegenüber geschaffen. In diesen fehlbaren Menschen, in diesem Mörder Mose, habe ich mir ein Gegenüber geschaffen. Einen, den ich mit beauftrage und sage, guck mal, du brennst für dieselbe Sache wie ich. Und ich sende dich. Da war diese Jahreslosung vor 2 Jahren und ich erinnere mich noch sehr lebhaft an deine Predigt zu der Sache mit Hagar, die da in ihrem Leid formulieren kann, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch da wird es sichtbar. Gerade in dieser Vätergeschichte, in diesen ersten Kapiteln der Bibel, wird genau das immer wieder sichtbar. Dass Gott da ist, dass ihn die Dinge angehen. Dass er nicht auf Abstand geht. Und dass er ein Gott ist, der immer wieder, hier auch, 200 Jahre, hat man das Gefühl, okay, er greift nicht ein. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott da ist und sagt, ich sehe es, ich bin da. Ich bin nicht weg. Ich habe mich nicht zurückgezogen. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, erleben. Dass wir auch immer wieder Phasen haben, in denen wir Gottes Nähe so nicht sehen können und nicht verstehen können. Und das ist normal. Das passiert dem Volk damals auch. Da ist nicht bei dir was falsch, sondern das ist so. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott reinkommt und sagt, ich bin aber da. Ich bin ein Gott, der mitgeht. Es geht mich an. Nein, ich löse nicht alle deine Probleme für dich, aber ich bin da. Und es geht mich mit an. Okay, Mose hat dann zu diesem Zeitpunkt verstanden, Gott sieht ihn. Und ich habe auch verstanden, Gott sieht mich. Und ich mache Sauerei. Ist nur Wasser. Und bei diesem auf dieser Erkenntnis könnte man sich aber wunderbar ausruhen. Ich habe einen Gott, der mit mir geht. Ich habe einen Gott, der mir seinen Namen offenbart hat. Dieser Name ist, ich bin da. Super Sache. Und dieser Gott hilft mir, mein Leben zu gestalten. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht wäre es Mose auch gar nicht so unrecht, sich darauf auszuruhen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er auch einfach der Typ, der dann geht. Aber ich könnte mich manchmal auf genau dieser Stelle ausruhen. Und sagen, passt. Damit habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Und Mose versucht es dann ja auch. Der versucht ja auch, sich geschwind vor der ganz großen Berufung zu drücken oder zu ducken. Wer bin ich schon? Weiß ich nicht, Mose. Du bist am ägyptischen Königshof aufgewachsen. Also du bist ganz offensichtlich ja keine Persona non grata. Bist schon jemand. Aber da schwingt vielleicht genau das mit. Gott, du kannst mir ja nicht unter die Haube schauen. Aber ich weiß, wer ich bin. Ich habe mich nicht so ganz unter Kontrolle. Ja, und wenn es dann mal aus mir rausbricht, ui, dann bricht es aber heftig aus mir raus. Als letzte Mal war das nicht gut. Wie wird denn das, wenn ich vor dem Pharao stehe? Wer bin ich schon, dass ich zum Pharao gehe? So, das kann man aus Demut fragen, solche Fragen, oder? Und das ist die andere Option. Auch aus Bequemlichkeit. Wer bin ich schon, dass ich sollte? Findet sich doch auch ein anderer. Wer wäre ich schon, dass ausgerechnet dieses Leid mich angeht? Manchmal ist es angenehmer, da zu bleiben, wo ich bin. Und auf andere zu schimpfen, als bereit zu sein für echte Veränderung. Das ist auch sehr menschlich. Sehr, sehr nachvollziehbar. Und dann würde ich mir doch wünschen, dass nicht ich verändere, sondern dass Gott einen schickt, der verändert. Also diese Unterredung am Dornbusch und Mose betet einfach weiter und sagt, Gott, du musst jetzt mal was machen. Und Gott, der fährt dann damit Feuer rein und löst das Problem für die Israeliten. Macht er nicht. Gott, ich habe es doch schon versucht, schick einen anderen. Da gibt es bestimmt einen besseren Zugang. Das finde ich das Spannende. Gott duldet hier keine Haltung des Unbeteiligtseins, wenn es um die Dinge geht, für die er brennt. Also er nagelt Mose auf dem fest, auf das auch Mose brennt. Und sendet ihn genau da. Und es ist eine heftige Geschichte. Wenn wir da mal ein bisschen hinschauen und das mal auseinanderziehen und das nicht nur als nette Geschichte aus der Kinderstunde lesen, sondern auch als Zeitgeschichte. Lasst uns das mal versetzen. Ins Heute. Und überlegen, was es da für Schlagzeilen gäbe. Ich weiß, Sklaverei im 21. Jahrhundert wäre nochmal ein ganz eigenes Problem. Aber auch ansonsten. Da geht es ja um Rassismus. Da geht es um Judenfeindlichkeit. Da werden Menschen geschlagen, benachteiligt, für unerwünscht erklärt. Da wird ihnen die notwendige Hilfe verweigert. Das ist ein Genozid. Und das führt im Endeffekt zu Toten auf beiden Seiten. Also das Verhältnis ist jetzt nicht gleich, versteht mich nicht falsch, ja? Auf der einen Seite stirbt einer, auf der anderen Seite sterben, ich weiß nicht, Tausende. Aber es ist trotzdem die Konsequenz. Die Konsequenz ist Hass und Tote auf beiden Seiten. Und dabei geht das Problem ja noch viel tiefer. Da geht es ja auch um die Frage, wie viel Wert steckt eigentlich in Leistung, auch in Leistung einer Gesellschaft. Da sind die Ägypter und die sagen vielleicht, naja, alle haben Sklaven. Das ist völlig normal. Hat doch jeder irgendwie. Das brauchen wir auch, um unseren Lebensstandard zu halten. Die Alternative wäre ja, unsere Frauen müssten irgendwie, was weiß ich, schwanger arbeiten oder so. Dann sollen doch lieber die Hebräerfrauen. Denen geht es ja auch nicht so wahnsinnig gut. Da kommt vielleicht als nächstes sogar die Frage nach gelingendem Leben. Wie ist denn das mit dem Lebensstandard, der zu halten ist? Was ist denn gelingendes Leben? Was braucht man dafür? Und was ist man bereit dafür, andere über die Klinge springen zu lassen? Christliche Freiheit ist keine Übermenschenfreiheit, die nur wir für uns festhalten könnten und dürften. Wir hatten in der vergangenen Woche ein ganz gruseliges Jubiläum. Die Befreiung von Auschwitz, 27. 80 Jahre. Also die Befreiung war nicht traurig, ja, sondern der Anlass ist traurig, dass es sowas überhaupt braucht. 80 Jahre, dass Menschen knallhart die Berechtigung zu sein abgesprochen wurde. Dass sie verfolgt, getötet, abgeschlachtet wurden. Dass das Ganze mit netten Begriffen auch noch kleingeredet wurde. 80 Jahre, dass die Freiheit für manche reklamiert wurde und für manche nicht. Dass Menschen getrennt wurden in Rassen. Dass ein Unterschied gemacht wurde. Dass wir nicht von Geschöpfen Gottes gesprochen wurde, sondern von den einen und von den anderen. Dass sich Christen auch weggeduckt haben, wenn es um das Leid anderer ging. Und die Parallele zu heute liegt zum Glück nicht in den Taten, würde ich sagen. Bei allem, dass solche Bilder beschworen werden, würde ich sagen, wir sind nicht da. Zum Glück. Wir stehen nicht an demselben Punkt. Aber es gibt gewisse Parallelen, wenn es um Grundwerte, wenn es um die Bewertung von Leben geht, wenn es um Menschenrechte geht. Und ich finde, hier sind wir sehr wohl und sehr bewusst gerufen, einen Unterschied zu leben als Christen. Da hat sich Mose vielleicht so ein bisschen in seinen Umständen eingerichtet. So, das ist seine neue Realität. Er ist halt nicht mehr am Königshof. Er ist halt nicht mehr in der Machtposition, außer über so ein paar Schafsköpfe. Da darf er noch bestimmen, aber über alle anderen, da hat er es halt verspielt. Das müssen jetzt andere versuchen. Dafür sind andere zuständig, diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und dann ruft Gott ausgerechnet ihn. Er ruft nicht den Starken. Er ruft nicht den, von dem er es erwarten würde, dass er es lösen kann. Er geht nicht auf den Pharao zu. Er begegnet auch nicht nur den Starken. Letzte Woche ging auch durch die Nachrichten diese Petition von der jungen Frau, die für Elternzeit nach nach Fehlgeburten gestritten hat. Dann fand ich total spannend, weil sie gesagt hat, es ist möglich in unserer Demokratie, dass eine junge Frau ohne jegliche politische Vorhintergrund mit einer Petition irgendwo aus Bayern im Berliner Bundestag landet und über so ein Thema positiv beschlossen wird. Das ist möglich. Also ich will überhaupt nicht über das Thema jetzt oder auf das Thema eingehen, sondern will einfach nur sagen, das ist genau das, was möglich ist. Wir leben in einem Land, wo solche Dinge möglich sind, wo wir diese Möglichkeit haben. Alle, die wie Mose mit solchen besonderen Aufgaben in der Bibel betraut werden, die bringen immer ihre persönlichen Stärken und Schwächen mit. Es ist erstaunlich, wenn man sich die Typen anschaut, die da wirklich mit Gottes Hilfe dienen dürfen. Da ist kaum eine gerade Persönlichkeit dabei. Es ist doch kein normaler Lebenslauf, dass einer erstmal zum Mörder wird und dann von Gott berufen, oder? Also bei uns gäbe es für sowas ja ein polizeiliches Führungszeugnis. Da wäre ja höherer Dienst bei Gott schon mal ausgeschlossen. Aber bei Gott gibt es das offensichtlich nicht. Da geht es nicht um das Vorleben, nicht um die Vorschädigung. Da geht es um die Frage, wie die Dinge uns angehen dürfen. Und ich glaube, genauso durchschnittlich widersprüchlich, wie wir so oft vielleicht schwanken zwischen dem hier bin ich, das Mose hier sagt, und dem, wer bin ich schon? Das Mose ja auch sagt. Genauso widersprüchlich ist vielleicht unser Leben ganz oft. Und genauso dürfen wir uns auch genau in diesen Zwiespalt wiederfinden. Das ist okay. Mose passiert es hier auch. Mose, der Adoptivsohn der Pharaonentochter, Mose, der Mörder. Mose, der Frauenverteidiger. Mose, der Sozialhilfeempfänger. Mose, der zwischen allen Kulturen und Nationen sitzt. Der versucht und scheitert, aber sein Herz brennt für die Unterdrückten. So, und dann geht er los, dann lässt er sich senden und dann bekommt er auch Zeichen von Gott. So einen lustigen Stab, seinen Bruder. Und dann sagt ihm Gott ja, dass das Zeichen wird sein, dass ihr hier am Horeb anbeten werdet. Da liegt aber ganz schön viel Zeit dazwischen. Also es ist nicht so, dass Gott ihm sagt, also Mose, ich gebe dir jetzt erstmal zwei Handvoll Dinge an die Hand, dass du wirklich siehst, dass das eine gute Idee ist, dass du gehst. Sondern Gott sagt ihm, jetzt gehst du los. Ich bin dabei, ich gehe mit. Und im Gehen werde ich dir zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Der Preis für die Freiheit ist hier übrigens in dieser Geschichte auch ganz schön hoch. Das möchte ich euch ja auch nicht vorenthalten. Für die Israeliten bedeutet das Ganze zunächst einen ziemlichen Einschnitt. Die haben in festen Häusern gewohnt, die nächsten 40 Jahre sind es Zelte. Das finden nicht alle gleich gut. Das finden alle am Anfang sehr gut, weil sie genau wissen, wo sie herkommen, aber nach einer Weile haben sie das vergessen. Da war früher alles besser. Das legt sich so drüber. Gnädiges Vergessen. Da vergessen sie die Peitsche, erinnern sich aber ans Fleisch in Ägypten. Wie nett. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, wenn wir uns auf den Weg machen. Dass rückblickend früher immer alles besser war. Früher war nicht immer alles besser. Gut, würde ich sagen, sind die Dinge da, wo Gott ist. Weil er da ist. Und dann muss man manchmal auch ein bisschen von den Umständen wegschauen und auf Gott schauen. Und das ist das, was das Volk hier auch macht. Und dann kommen sie in ein Land und das ist schon bewohnt. Da ist Freiheit, wird dazu Auseinandersetzung und Kompromiss bis heute. Bis heute hat dieses Volk dieses Problem, dass Freiheit Auseinandersetzung und Kompromiss ist. So, und gerade dem Pharao entkommen geht dann ja die eigentliche Aufgabe erst los. Richtung bestimmen, an Gott dranbleiben, Kurs halten, Verlerntes wieder lernen, hören, Versuchung widerstehen, Fallen aufstehen, Zelte bauen, Zelte abschlagen, Zelte wieder aufbauen, Feuersäule und so ein Zeug. Ist nicht so einfach. Also das Leben ist nicht unbedingt einfacher, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Das ist manchmal der Preis der Freiheit. Aber es ist ein freies Leben. Das geht nicht ohne Blessuren, das geht nicht ohne Scheitern, das geht auch nicht ohne Enttäuschung. Aber das geht mit einem Gott, der sagt, und ich bin da. Ich bin da. Immanuel heißt, ich bin da, Gott mit euch. Das ist der Name, von dem die Propheten viel später dann wissen. Und das ist der Name, der auf Jesus hingedeutet wird. Der Gott, der da ist. Gott mit uns, diese Leidenschaft Gottes für sein Volk, die steigert sich ja bis hin zum Mitmenschwerden und Mitsterben von Gott. Und das ist der Punkt, an dem wir heute stehen, um mal von der Geschichte noch zu uns heute zu kommen. Ein Gott, der mit dabei ist, der mit Mensch wird, der mitstirbt für dich und für mich. Und dann wollen die Jünger, die wollen gerne mit Jesus Hütten in der Wüste bauen. Auch wieder so ein Moment. Wäre doch super. Da ist Jesus. Da ist alles gut. Da bauen wir Hütten. Da feiern wir Gottesdienst. Da bleiben wir. Alles soll so bleiben. Und dann schickt aber Jesus sie zurück in die Welt. Und der Gott vom Dornbusch, der muss eine Dornenkrone tragen. Es gibt keine Sicherheiten. Und Gott ist kein Ich bin da sonntags morgens Kaffee trinken Gott. Für die halbe Stunde nach dem Gottesdienst. Auch nicht für die 2 Stunden Gottesdienst oder so. 1,5 Stunden. Sondern es ist ein Gott, der mitgeht. Den es mit angeht. Und der uns mitsendet, fürchte ich. Nicht um Veränderung zu delegieren, sondern um mutig unseren Teil daran zu tun. Nicht, weil ich Gesellschaft verändern könnte. Das ist immer die Frage, ja? Können wir Gesellschaft verändern? Nein. Glaube ich nicht. Können wir nicht. Aber wir haben einen Gott, der mitgeht, der es kann. Das ist die Perspektive. Mose kann das Volk da auch nicht rausführen. Aber Mose hat einen Gott an der Seite, der es kann. Und deshalb finde ich es nicht unvermessen zu sagen, ich gehe die Dinge mit Gott an. Ich finde, wir stehen gerade vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Ist übrigens auch nicht neu. Jeder, der denkt, dass die gerade besonders groß werden, der steht nicht mehr vor 8 Jahren, wo die auch schon groß waren. Also wir stehen immer vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Aber ich finde trotzdem, dass es dran ist, bei den Heutigen zu fragen, was ist jetzt eigentlich christlich? Zunächst finde ich, dass christlich ist, dass uns die Dinge angehen. Das heißt auch, ich bilde mir eine Meinung. Nein, ich bilde mir Ahnung, nicht nur eine Meinung. So. Also ich habe nicht nur von allem keine Ahnung, aber zu allem eine Meinung, das finde ich gefährlich. Sondern ich informiere mich auch über die Dinge, die ich denke. Und zwar differenziert. Ich blicke dahin, wo es weh tut. Ich bin bereit, Interesse zu zeigen und nicht wegzuschauen. Sondern das Nächste, wir haben demnächst die Wahl, gell? Was ist christlich? Christlich ist keine Wahl. Das heißt übrigens nicht, dass es nicht auch unchristliche Wahlen gibt. Davon bin ich überzeugt. Also wir können falsch wählen. Ich würde keine Extreme wählen. Finde ich nicht christlich. Und ich finde es absolut richtig und wichtig, dass wir wählen in einer Gesellschaft, in der wir die Möglichkeit haben, darüber Einfluss zu nehmen. Aber wir können unsere Verantwortung, unsere gesellschaftliche Verantwortung nicht mit einem Kreuzchen delegieren. Da sind wir auch gerufen und beauftragt, unseren Teil selber zu leisten. Also Unterdrückung zu sehen und Freiheit hineinzusehen. Angst zu sehen und ihr mit kraftvoller Liebe zu begegnen. Hinzuschauen, zu überlegen, was es bedeutet für alle Menschen. Ja, Menschenrechte sind christliche Grundwerte, deshalb gibt es die Dinger. Wir leben in einem Land, das aus einer starken christlichen Vorprägung kommt. Und da kann man jetzt fragen, wie stark christlich unsere Politik noch ist und so weiter. Ja, ich finde diese Fragen alle berechtigt. Aber die Menschenrechte zum Beispiel sind erstmal christliche Grundwerte. Und die sind zu bewahren. Weil wir einen Gott haben, dem seine Menschen nicht egal sind. Dann lässt sich über die genaue Ausrichtung viel streiten. Und das finde ich genau richtig so. Das ist genau richtig. Ob da jetzt das eine oder das andere ein bisschen christlicher ist, das kommt sehr, 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 sehr stark, finde ich, auf den persönlichen Fokus an. Und den dürfen wir setzen. Da dürfen wir mit Gott unterwegs sein. Dann dürfen wir ihn fragen, was wichtig ist. Und dann geht es aber darum, dass wir es persönlich leben. Dass wir es eben nicht mit einem Kreuzchen delegieren und sagen, die da oben, die müssten. Die da oben, die können auch nicht. Im Endeffekt spielt sich miteinander unter uns ab. Und deshalb finde ich diese Fragen, gerade bei Wahlen, was jetzt christlich ist oder nicht, fast schon ein ganz klein bisschen zweitrangig, wenn wir es nicht leben. Weil es eben keine Papierwerte sind. Da geht es nicht darum, dass wir auf dem Papier unterschreiben, dass es eine gute Sache ist, dass alle Menschen gleich behandelt werden, wenn wir es nicht tun. Zum Beispiel. Da gibt es richtige und da gibt es falsche Mittel. Da gibt es richtige und falsche Entscheidungen. Und ich finde, Angst vor der Zukunft ist sicherlich fast immer ein schlechtes Mittel. Zum Beispiel. Wir sollten als Christen mit unserem Gott hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und Hoffnung verbreiten. Nicht deshalb, weil wir immer sehen können, objektiv, dass alles gut wird. Das wäre Zukunftsvertröstung. Sondern weil ich davon überzeugt bin, dass mit Gott die Dinge gut werden können. Insbesondere da, wo wir sie aktiv mit angehen und sagen, Gott ist dabei. Hass wäre auch immer noch so eine Option. Da passiert was Schlimmes und wir bleiben beim Hass stehen. Und bei Mose hat dieser Hass zum Mord geführt. Hoffentlich bei keinem von euch, ja. Aber deshalb finde ich Hass zum Beispiel auch schlimm. Und er hat einen Gott, der ihm sehr bewusst nachher auf den Weg gibt, du sollst nicht töten. Was ich mir für uns wünsche, ist, dass wir uns senden lassen in unser Umfeld rein. Da vor die Tür, wo wir rausgehen, wenn wir den Kaffee fertig getrunken haben und in unseren Alltag reingehen und dass uns da die Dinge angehen können. Und es sind vor allem die Dinge, die uns vor die Füße gelegt sind. Wo wir sehen und mit Gott reingehen und merken, dass sein und unser Herz bricht. Und wenn wir die Dinge da nicht angehen, wenn wir da nicht unsere Werte leben, dann brauchen wir sie nicht irgendwo ganz anders leben. Dann geht es auch nicht um die Frage, welches Kreuzchen jetzt christlich ist. Da muss es hinkommen. Da muss es ankommen. Da muss Gott wichtig sein. Da muss seine Freiheit Wirkung entfalten dürfen. Und er hat Interesse. Interesse. Er ist mittendrin dabei. Er ist ein Gott, der mitgeht. Amen.